ich denke, dass es wichtig ist, auch den Menschen, die jetzt im mittleren Alter sind, so um die 50 herum, zu sagen, bitteschön, kümmert euch um euer Gehör, schaut euch das an. Mhm. Und wenn es dann soweit ist, wird euch der HNO-Arzt oder der Akustiker darauf hinweisen, dass eine Hörgeräteversorgung sinnvoll ist.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Kerstin Sommer und Peter Redl-Lenk.
Wir sind bereit. Kerstin, bist du bereit?
Ja, wir sind wieder da.
Sehr gut. Du startest.
Was? Du hast gesagt, du startest?
Ich mache die Vorstellung.
Wir haben heute ein total spannendes Thema und einen Experten da, den der Peter gleich vorstellen wird. Zuerst möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast der Sprechzimmer G1.3 begrüßen. Heute haben wir mit Funktionen zu tun, die uns eigentlich alle betreffen, hören, schmecken und ja, das Bereich der, also Fachgebiet der HNO. Und der Peter wird uns jetzt unseren lieben Gast vorstellen.
Ja, Kerstin, wir haben ein wahnsinniges Glück, hätte ich jetzt einmal gesagt. Wir haben einen internationalen Experten bei uns im Haus und heute zu Gast ist der Herr Primarius, Universitätsprofessor Dr. Georg Sprinzel. Er leitet die klinische Abteilung für Hals, Nasen und Ohren, ja, mit einem riesigen Team und mit einer unglaublichen Versorgungsdichte. Ich habe auf die Homepage kurz geschaut und habe geschaut, was bieten denn die HNO-Abteilung alles an im Haus. Und die HNO-Abteilung hat ein Onkologie-Team. Die HNO-Abteilung hat ein Phoniatrie-Team. Das beschäftigt sich mit Sprach- und Stimmbildungen oder Erkrankungen. Ja. Hat ein Team für Hörstörungen und Pädiologie, ich kann es kaum aussprechen, und das beschäftigt sie mit Hören und Sprechen bei Kindern. Es gibt eine Tagesklinik, es gibt ein Rhinologie- und Allergologie-Team, das sie mit Allergien oder Erkrankungen der Nase beschäftigt, und ein OSAS-Team, Kerstin. Ja, OSAS, sagt dir was?
Nein, wir haben vorher schon spekuliert, es hat uns beiden nichts gesagt, deswegen.
Ja, es ist, beschäftigt sie mit der obstruktiven Schlafapnoe. Herr Primarius Sprinzel, super, dass Sie da sind.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Jetzt haben wir gerade gehört, wie riesig Ihr Team ist und mit wie viel Erkrankungen oder soll man Erkrankungen sagen, Kerstin?
Ja, auch generell Beschwerden aus diesem Bereich, würde ich sagen.
Sie beschäftigt sind und wir wissen, Sie sind der Experte in Europa und ich glaube fast weltweit für Hörimplantate, was immer das jetzt da ist.
Ja, vielen Dank für die Rosen. Ja, Hören ist etwas, was uns im wahrsten Sinne des Wortes bewegt und es ist eins unserer Spezialgebiete. Ja, das kann ich bestätigen. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal auch Wert drauf legen. Unsere Abteilung versucht wirklich die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde umfassend und komplett abzudecken. Und ja, das stimmt. Sie haben recht. Ein Spezialgebiet, das wir sicherlich auf international absolut hohem Niveau abbilden können, ist die Hörimplantologie. Und das macht auch die Faszination der HNO-Heilkunde aus. Wir haben Patienten, die sehr, sehr jung sind, die neugeboren sind und bei denen eine Hörstörung erkannt wird. Wir haben aber auch Patienten, die sehr, sehr alt sind. Und die auch schlecht hören. Und wenn man schlecht hört, leidet man unter einer Kommunikationsstörung. Immanuel Kant hat mal gesagt, das ist ein berühmtes Zitat, das ich immer wieder gerne auch aus der Zitatekiste hervorhole. Wer nichts sieht, verliert die Dinge. Und wer nichts hört, verliert die Menschen. Und das umschreibt eigentlich das Problem der Menschen, die unter Hörstörungen leiden, am besten. Und das ist auch dann für uns die Motivation, diesen Menschen zu helfen und diese Menschen aus der sozialen Isolation herauszuholen. Und wenn wir uns diese Patienten anschauen, die nach langjährigen Hörstörungen auch erfolgreich mit Implantaten versorgt werden können, die ändern sich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das werden ganz andere Menschen, weil sie aus der sozialen Isolation wieder rauskommen. Und der Mensch braucht Kommunikation. Wir brauchen einander. Ich glaube, es ist für den Menschen eins der größten Bürden, isoliert zu sein und nicht kommunizieren zu dürfen. Ja, das ist das ein Drama, das sich immer wieder abspielt. Und ich persönlich habe auch viele Patienten, die gar nicht alleine zu mir kommen, sondern die in Begleitung ihrer Kinder, ihres sozialen Umfeldes kommen und die sagen, bitte helfen Sie uns, weil es geht nicht mehr.
Ich finde, da wurde schon was Wichtiges. Es wäre eine Frage von mir gewesen, warum das Hören so wichtig ist für die Lebensqualität, was jetzt eigentlich gut beantwortet worden ist, weil natürlich das Hören mit Kommunikation zu tun hat und wir natürlich dann, da die Gefahr da ist, dass es zu einer sozialen Isolation kommt. Meine Frage wäre, was sind denn dann die Beschwerden oder Symptome, die Sie häufig erleben, bevor man schon sagen kann, das ist jetzt vermindertes Hörvermögen? Gibt es da Symptome, wo die Patienten vielleicht gar nicht wissen, das hat jetzt was damit zu tun, dass es mit meinem Hören ein bisschen reduziert ist?
Also die klassische Situation ist natürlich, dass der Patient mit einem Partner oder mit der Familie vorstellig wird. Okay. Und das Lustige ist dann, ja, der Fernseher ist so laut. Und man kann nicht mehr zusammen Fernsehen schauen, ja. Weil der eine hört noch gut und der andere hört schon viel, viel schlechter. Und das ist so, dann weiß ich immer, okay, da hat's was, ja. Man merkt es natürlich auch in solchen Momenten, wenn die Menschen halt sozial isoliert sind und in eine Depression verfallen. Das hat man auch gar nicht so selten und diese Menschen unterziehen sich dann auch einer Wesensänderung durch diese Depression. Das kann unglaublich ausgeprägt sein und das Umfeld ist dann komplett verzweifelt, weil die sagen, okay, wir wissen gar nicht, was jetzt los ist. Und deswegen ist es auch wichtig, sozusagen seine Hörleistung, seine Hörnummer in Anführungszeichen zu kennen. Das ist ein neues Projekt, was wir haben. Wir wollen also im Grunde genommen im Rahmen eines Screening-Verfahrens allen Menschen nahelegen, dass man so einen Hörtest selbst durchführt. Man hat ja, jeder hat ja ein Handy heutzutage und kann das de facto schon mit einer App auch machen. Und man müsste also wissen, wie gut man hört. Und wenn es da halt irgendwie Auffälligkeiten gibt, empfehlen wir diesen Patienten natürlich, erstmal zum HNO-Arzt zu gehen oder zum Hörgeräteakustiker zu gehen. Und wenn der dann sieht, dass da ein schwerwiegendes Hörproblem ist, weist er die Patienten sowieso in die richtigen Kanäle und Wege zu. Was wir heute sehen, nach wie vor, ich sage immer, wir leben in einem sehr, sehr reichen Land, glücklicherweise. Und Österreich hat trotz der ganzen Diskussion immer noch ein hervorragendes Gesundheitssystem. Trotzdem könnten wir wesentlich mehr Menschen helfen, wenn wir diese Menschen auch früher sehen würden. Ja, also viele Patienten haben eine Vorgeschichte, die leiden jahrelang, ohne zu wissen, dass es Hilfe gibt. Ja, das ist ganz erstaunlich heute noch. Und ich sage immer, ich kriege immer noch Patienten von der Bordsteinkante, die hier ins Spital reinmarschieren und nicht wissen, dass es für sie eine Lösung gibt. Und deswegen ist es so wichtig, über das Problem zu reden und auch das Umfeld aufzuklären. Und die Weltgesundheitsorganisation hat verschiedene Initiativen auch gestartet, um die Problematik des Schlechthörens anzugehen. Wir wissen heute weltweit, derzeit gibt es um die 360 Millionen Menschen, die unter einer signifikanten Hörstörung leiden. Davon etwa 35 Millionen Menschen, die wir als taub bezeichnen würden. Mhm. Und wenn man jetzt dann die Therapie dazu ansieht, also viele Menschen werden auch implantiert, aber weltweit gibt es 1,2 Millionen Menschen, die mit einem Hörimplantat diesbezüglich versorgt worden sind. Da sieht man die große Lücke. Also man sieht einfach, was noch eigentlich alles gemacht werden muss, um diesen Menschen auch gerecht zu werden. Ja. Und wir leben in der glücklichen Situation auch in Österreich, dass alle die Menschen auch versorgt werden können, Gott sei Dank.
Sie sprechen von Screening und von dem System Familie, die meistens draufkommen, wenn irgendwas mit dem Hören nicht mehr so gut funktioniert und wie wichtig das ist. Jetzt ist es so, ich denke, Sie sehen ja alle Altersgruppen und schon, ich habe Kinder und ich kann mich erinnern, wir sind mit unseren Kindern zur Logopädin im Krankenhaus gegangen, um otoakustische Emissionen zu messen. Ich habe nie verstanden, was das genau eigentlich ist, aber meine Frau ist Logopädin und hat mir gesagt, du, das macht man deshalb, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Das heißt, Sehen Sie nicht schon die Menschen ab deren Geburt fast?
Also in der Beziehung gibt es auch in Österreich eigentlich eine vorbildliche Screening-Methode, vor allen Dingen für die neugeborenen Kinder. Mhm. Sie haben es schon angesprochen, otoakustische Emissionen. Man misst bei diesen Kindern sozusagen die akustische Reizantwort des Innenohres auf eine, um es vereinfacht zu sagen, Beschallung. Ja? Also man steckt denen ein Mikrofon ins Ohr und kann dann über einen akustischen Reiz die Antwort der Hörzellen messen, mehr oder weniger, um das plastisch und einfach auszudrücken. Mit diesem Verfahren gelingt es, Kinder, die im Screening auffällig sind, zu identifizieren. Und diese Kinder werden dann zu einer weiteren Testung einbestellt. Und wenn dieser Test dann nochmal auffällig ist, dann würde man eine objektive Hörprüfung durchführen. Wir nennen das BERA. Das ist die Brainstem Evoked Response Audiometry. Englisches Wort. De facto, was man macht in einer kurzen Narkose. Man legt das Kind schlafen oder man kann das auch im Melatoninschlaf machen. Das heißt mit einem Medikament, sodass die Kinder schläfrig werden. Dann bietet man diesen Kindern auch ein akustisches Signal an, einen akustischen Reiz und kann dann sozusagen auf Hirnstammebene die Hörkurve messen. Das heißt, wir wissen dann, was sozusagen im Gehirn ankommt, wenn wir diesen Test durchführen. Das heißt, wir können eine sehr, sehr genaue Aussage darüber treffen, ob diese Kinder nun hören oder nicht. Das führt dazu, dass man dann sozusagen diese Kinder identifizieren kann und dann rechtzeitig auch einer Implantation zuführen kann, das heißt einer Versorgung mit einer Hörprothese, so dass diese Kinder dann in dem weiteren Verlauf eine ganz normale Entwicklung einnehmen. Die gehen dann im Regelfall auch in normale Schulen, weil sie einfach durch diese Hörprothese, die dann bei diesen Kindern im Normalfall auch auf beiden Seiten implantiert wird, die kriegen ganz normalen Spracherwerb. Ich habe da selbst mal ein sehr berührendes Erlebnis gehabt. Ich habe auf einer Auslandsreise ein 9 Monate altes zypriotisches Kind operiert und das habe ich dann 6 Jahre später nochmal getroffen. Und das hat sich zu einem ganz süßen Mädchen mit Zöpfen entwickelt und hat 3 Sprachen gesprochen, ja, also Griechisch, Englisch und Türkisch gesprochen, also unfassbar. Ja. Und das berührt eigentlich auch den Chirurgen am meisten und das gibt dir dann auch immer den Mut, für diese Sache einzustehen und auch für diese Patienten zu kämpfen, weil das einfach Sinn macht. Ja. Mhm. Und diese Menschen führen dann ein ganz anderes Leben und können sozusagen die Welt, die wir ja genießen, weil wir gut hören, weil wir gut kommunizieren können, auch mitleben. Das wäre noch vor 30, 40 Jahren ganz anders gewesen. Und in meinen Augen ist das einer der größten Fortschritte auch in der Medizin. Ja, Medizin hat sich in den letzten 40 Jahren unglaublich gewandelt, da hat sich viel getan, aber die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde ist das einzige Fachgebiet, das ein Sinnesorgan wirklich so rehabilitieren kann, dass die Menschen wieder kommunikationsfähig werden. Mhm. Und das funktioniert, wie gesagt, bei ganz jungen Menschen, da gibt es diese Screening-Programme, das ist auch vorbildlich, das ist das sogenannte Milchstädter-Konzept. Geht's zurück auf die Frau Professor Welzen-Müller, die das während einer österreichischen HNO-Konferenz in Milstadt etabliert hat. Das war, wenn ich richtig mich erinnere, 1996.
Okay.
Und seit dieser Zeit machen wir das eigentlich österreichweit, dass wir dieses Screening-Verfahren einsetzen für die neugeborenen Kinder, so dass wir diese Kinder einfach früher implantieren können und früher gut behandeln können. Für die Erwachsenen gibt es so ein Screening-Verfahren noch nicht, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Das ist sozusagen jetzt auch eine Neuentwicklung, die teilweise auch aus dem amerikanischen Gesundheitssystem mit übernommen wird. Mhm. Und es gibt einen Kollegen aus Amerika, Frank Lin, der beschäftigt sich viel mit Gesundheitsökonomie. Und wir versuchen natürlich auch die Frage in diesem Zusammenhang zu beantworten, macht eine frühe Implantation insofern Sinn, dass man bei älteren Menschen auch demenzielle Prozesse stoppen kann. Das ist die riesige Frage, an der wir auch arbeiten, auch hier bei uns. Wir haben eine Kooperation mit der Klinik für Neurologie, mit dem Kollegen Oberndorfer. Haben da auch eine Studie sozusagen laufen, um das mal so salopp auszudrücken. Aber wir gehen auch dieser Frage nach, ja, weil das ist natürlich unheimlich wichtig, weil das auch pro futuro, das heißt für die Zukunft gesehen, unheimlich Kosten sparen kann, wenn wir wissen, dass diese Menschen dann eben später in die Demenz kommen und Behandlung eines Demenzkranken ist unheimlich teuer. Wesentlich teurer als die Versorgung rechtzeitig mit einem Hirnimplantat.
Kerstin, ich muss jetzt ansetzen und sagen, weil ich finde, das, was wir gerade gehört haben, früher hat man ja noch gesagt, das sind die Taubstummen. Also die Betroffenen waren ja die Taubstummen. Mhm. Und ich denke, durch das, was Sie gerade erzählt haben, leitet sie für mich her, warum man Taubstumm eigentlich gar nicht mehr sagt. Ja. Das sind die gehörlosen Menschen. Gehörlos. Ja? Ja. Weil stumm waren sie eigentlich nie, sondern sie sind stumm geblieben, weil durchs Nichthören der Spracherwerb so schwierig war. Ja? Ja, und das, was man jetzt kann durch die Hörimplantation, Pathologie ist dieses Hören. Und Sie haben gesagt, im 9. Monat haben Sie ein. Ja. Ist das so der Zeitpunkt, wo man schon.
Das ist so die Regelversorgung, die wir anstreben. Also wir machen das so, super, dass wir, wenn die Diagnose gesichert ist, das ist meistens so im 3. Lebensmonat, wird bei diesen Kindern ein Hörgeräte-Trageversuch durchgeführt. Mhm. Und wenn man dann merkt, dass diese Kinder nicht wirklich in einen Spracherwerb reinkommen, dann wiederholt man nochmal diese objektive Hörprüfung. Und wenn man die zweite objektive Hörprüfung hat, zumindest bei uns im Haus ist das so, die negativ ist, dann ist das Kind in Anführungszeichen auch ein sehr, sehr guter Kandidat, um mit einer Hörprothese versorgt zu werden. Im Rahmen dieser zweiten Bera führt man dann auch die Bildgebung durch. Mhm. Man muss natürlich wissen, wie sieht die zentrale Hörbahn aus. Das heißt, wir führen bei diesen Kindern dann eine Kernspintomographie und eine Computertomographie durch. Es gibt häufig auch, also die häufigste Ursache der Hörstörung ist leider immer noch unbekannt. Ja, das kann eine perinatale virale Infektion sein. Es gibt genetische Ursachen, die wir auch abklären. Deswegen spielt heute auch die genetische Testung bei diesen neugeborenen Kindern eine große Rolle. Wir lernen viel dadurch. Und was ja heute auch möglich ist inzwischen, dass wir Patienten durchaus auch mit einer Resthörigkeit im Ohr trotzdem mit einer Prothese versorgen, mit einem Cochlea-Implantat. Und wir können im partiell ertaubten Ohr eine Prothese einbauen und sozusagen das Restgehör noch nutzen. Mhm. Und das ist eine Sonderform der Cochlea-Implantatversorgung. Wir nennen das die sogenannte elektroakustische Stimulation, weil ein Teil der Hörschnecke stimulieren wir elektrisch und der Teil, der sozusagen noch partiell funktioniert, der wird dann eben akustisch stimuliert. Und das ist ein ganz spannendes Thema, das seit 25 Jahren sich etabliert hat, gegen viele Widerstände. Und auch diesen Teil der Versorgung beforschen wir. Da spielt auch Robotik eine Rolle, die wir jetzt auch einsetzen. Also auch die Roboter ziehen bei uns im OP ein. Man ist da als Chirurg dann am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ich sage das ganz ehrlich, aber man muss diese Instrumente nutzen, um einfach die Ergebnisse zu verbessern. Und man darf sich da auch dann nicht zu schade sein, um damit wissenschaftlich zu arbeiten und einfach auch den Fortschritt einzuleiten. Langfristig glaube ich nicht, dass der Roboter den Chirurgen per se ersetzen wird. Es wird immer ein Hilfsmittel sein, aber ich ziehe ganz gerne den Vergleich dazu ran. Wir haben heute alle Autos mit Navigationssystemen. Man muss sie ja nicht immer nutzen, aber man nutzt sie gerne, ja. Deswegen sitzen wir trotzdem da vorne noch drin und halten den Lenker und fahren von Punkt A nach Punkt B.
Mhm. Kerstin, du willst schon die längste Zeit was fragen, und ich würde gerne die Kinder abschließen mit einer letzten Frage.
Ich hätte nämlich auch eine Frage zu Kindern.
Na bitte.
Meine Frage wäre, weil wir also von Screening-Instrumenten gesprochen haben und ganz zu Beginn von, dass der Fernseher zu laut ist und man dann gemeinsam nicht mehr gut fernsehen kann, dass das so die ersten Zeichen sind. Mich würde interessieren, was könnte man den Eltern mitgeben, dass sie zum Beispiel erkennen, okay, außer jetzt, dass der Spracherwerb jetzt irgendwie verzögert ist, was gibt's für Dinge, auf die die Eltern schauen sollten, was zum Beispiel dann eben mit dem Hörvermögen zu tun hat?
Ja, also wenn ein Kind beispielsweise nicht adäquat auf akustische Reize reagiert, ist das natürlich immer ein Warnsignal. Mhm. Nichtsdestotrotz, in Österreich ist es ja so, was wir alle, die dieses Screening-Verfahren bekommen, alle Kinder, die bei uns in Österreich geboren werden, werden gescreent. Und den Eltern muss man mit auf den Weg geben. Bitte schön, wenn dieses Testverfahren auffällig war, bitte gehen Sie nochmal dann auch zu einem HNO-Arzt. oder in eine Klinik, wo man das einfach dann wiederholen kann und man muss dann einfach am Ball bleiben, weil man kann diesen Kindern dann auch helfen. Also schlecht hören ist kein Schicksal, das unabwendbar ist heutzutage. Wir können was machen und das ist eigentlich die positive Botschaft. Ich kann mich erinnern an viele Gespräche auch mit Eltern, die natürlich die Diagnose kriegen, dann okay, mein Kind hört nicht, dann bricht erstmal die Welt zusammen. Trotzdem sind diese Kinder, die meisten Kinder, normal intelligent und können eine ganz normale Entwicklung einnehmen, wenn man sie schnell genug und adäquat genug mit einem Hörimplantat versorgt. Also die Botschaft ist eigentlich Hoffnung, ja, und die Botschaft ist auch, wenn was auffällig ist, bitte es nicht irgendwie verdrängen, sondern man muss dann einfach adäquat reagieren und mit dem Kind dann einfach zum Spezialisten gehen. Wir sehen immer noch leider ab und zu auch Kinder, die 3, 4 Jahre alt sind, die nicht in den Spracherwerb reinkommen, bei denen man die frühzeitige Intervention verschleppt hat. Das ist manchmal schade, ja. Dann ärgert man sich selbst, wenn man sagt, hey, warum ist das so gekommen, ja? Warum hat man da nicht aufgepasst? Das kann durch einen Umzug eines von menschliches Schicksal hat ja verschiedene Facetten, ja. Es kann immer viel passieren. Aber wichtig ist, ich sage immer, die beste Sprachtherapeutin ist die Mutter. Deswegen heißt sie auch Muttersprache, weil sich die Mutter am meisten mit dem Kind beschäftigt, ja. Und die Mütter, die kriegen das am ehesten auch mit, das, was nicht stimmt, ja. Und ein Kind so mit 18 Monaten, das fängt ja dann an zu sprechen und irgendwann kommen die ersten 1, 2 Wortsätze. Wenn das dann ausbleibt, dann ist halt höchste Eisenbahn. Da muss man sagen, okay, da stimmt was nicht. Ja.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Wenn Sie Kinder in so jungen Jahren mit einer Hörprothese versorgen, jetzt wächst der Kind, heißt das, dass Sie immer wieder neuen Operationen...
Also im Regelfall nein.
Nicht?
Nein, also okay. Es ist so, wenn wir ein Kind jetzt im Alter von 9 Monaten, 12 Lebensmonaten mit einer Prothese versorgen, diese Prothesen funktionieren. Also ich habe selbst Patienten, die sind seit 30 Jahren, die kenne ich seit 30 Jahren mit einem Hörimplantat versorgt.
Oh wow.
Ja, natürlich ist die technologische Innovation auch gerade auf dem Gebiet der Hörimplantate unglaublich, da gibt's sehr, sehr starken Wettbewerb in der Industrie. Die versuchen, diese Implantate kleiner, smarter und besser zu machen. Und wir können als Österreich auch stolz sein, weil wir haben in Österreich eine Firma, die diese Implantate produziert auf dem Weltmarkt, glaube ich, Nummer 2 ist, vielleicht sogar schon Nummer 1, ich weiß es nicht genau. Aber da steckt auch viel österreichische Intelligenz und Know-how in diesen Implantaten drin. Und wenn man die Evolution der Implantate ansieht, die werden halt immer kleiner und die Leistung wird immer besser. Und ich habe selbst auch schon Patienten nach 20 Jahren mit einem neuen Implantatsystem versorgt. Das funktioniert auch. Das heißt, man muss den in der Zukunft natürlich auch damit rechnen, dass es neue Technologien gibt. Und deswegen versuchen wir diese Implantate, die wir auch heute setzen, so zu implantieren, dass die Strukturen, die wir benutzen, geschont werden. Wir sprechen heutzutage von einer minimalinvasiven Präzisionschirurgie. Mhm. Und wir versuchen also auch die Strukturen des Innenohres so anzugehen und zu erhalten, dass sie praktisch für spätere Therapien nutzbar sind. Wir wissen alle nicht, was mit der Gentherapie passiert. Es gibt die ersten erfolgreichen, in Anführungszeichen, Patienten, die auch erfolgreich gentherapiert worden sind. Das sind momentan, ich glaube, weltweit eine Handvoll, 5 bis 10. Die Indikation nur für diese Gentherapie ist momentan eine minimale. Ja, also es, wenn man jetzt weiß, dass es 36 Millionen Menschen gibt, die taub sind, Und man hat 10 Menschen, die mit einer Gentherapie versorgt worden sind. Ja, das ist auch da. Die Technologie beginnt sich langsam auszubreiten. Nur es ist derzeit ein minimaler Patientenanteil, der überhaupt dafür in Frage kommt. Das ist momentan die Suche nach der Heunadel im Steckhaufen. Das nach der Stecknadel im Heuhaufen.
Was, was kann ich mir unter Gentherapie vorstellen?
Also wir haben die Möglichkeit, mit genetischen Vektoren sozusagen die Hörzelle wieder zu reparieren, in Anführungszeichen, um es mal ganz salopp auszudrücken, ohne es zu technisch zu machen. Mhm. Man muss für diese Therapie halt eine ganz spezielle Art von Hörstörung haben. Die ist in Österreich sehr, sehr selten, aber es wird natürlich weiter an möglichen gentherapeutischen Ansätzen geforscht. Ich glaube, dass es in den nächsten 10 Jahren noch nicht so aussehen wird, dass das zu einer Regelversorgung wird. Ja. Derzeit die Technologie, die stabil ist und die auch für die Patienten unmittelbar einen Spracherwerb ermöglicht, ist halt die Cochlea-Implantatversorgung. Und ich denke, das wird noch eine Zeit lang auch so sein. Deswegen macht es jetzt auch keinen Sinn zu sagen, okay, ich warte jetzt mit meinem Kind oder ich warte als Erwachsener, bis das jetzt, bis die Gentherapie soweit ist. Das wäre ein Trugschluss. Ja. Nichtsdestotrotz, wir testen alle unsere Patienten oder die meisten unserer Patienten, nicht alle, aber die meisten unserer Patienten testen wir jetzt auch schon genetisch, um halt in diese Richtung auch weiterzuarbeiten und einfach mehr Wissen zu sammeln über diese Patienten.
Ich habe jetzt schon irrsinnig viel gelernt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Also, mir geht's auch so. Und was ich jetzt da gerade wieder verstanden habe, ist, warten ist keine gute Idee. Weder bei Kindern noch im Alter. Ja, weil wir wissen, dass die Demenz quasi fortschreitet mit, wenn weniger reingeht, sage ich jetzt einmal ganz salopp, und weniger verarbeitet werden muss, dann wird's schwierig. Eine Kollegin hat zu mir gesagt, Peter, wie ist denn das mit dem Hörverständnis, weil sie hat den Eindruck, sie versteht schlechter, ja, und sie war beim HNO-Arzt und der hat einen Hörtest gemacht und hat gesagt, na, also sie hört gut, und sie hat dann ihre Symptome geschildert und hat gesagt, naja, das Sprachverständnis dürfte nachlassen.
Ja, also es gibt natürlich auch Formen von zentralen Hörstörungen, wir nennen das auditorische Neuropathien, das sind sozusagen Verschaltungsstörungen, ja. Da kann ich zwar bei dem Patienten einen sehr, sehr schönen Hörtest messen, nur versteht das nicht mehr, kann es nicht auflösen, ja. Das sind Sonderformen. Ja, und diese Sonderformen sind manchmal auch schwer mit einer Hörprothese zu versorgen. Auch mit einem Cochlea-Implantat. Die können wir dann zwar gut implantieren, aber die können das Signal dann nicht wirklich gut auflösen. Aber das sind glücklicherweise nur wenige Patienten, die unter so einer auditorischen Neuro- oder Synaptopathie leiden. Wichtig ist, salopp gesagt, nicht hören macht einsam. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der gesagt hat, nicht hören macht dumm. Das würde ich jetzt nicht so krass formulieren. Ich glaube, nicht hören macht einsam ist die viel griffigere Formel. Und ich glaube, wir als Menschen sind ja Wesen, die kommunizieren wollen, die auch in Gemeinschaften leben wollen. Und dafür musst du einfach ein gutes Gehör haben. Und wenn du kein gutes Gehör hast, bleibst du allein. Und das ist natürlich ein Drama, das mit anschauen zu müssen.
Da muss ich wieder zurückkommen, weil Sie zu Beginn gesagt haben, dass Sie das auch empfehlen eigentlich, wenn man Apps hat mit Hörtests, die man auch schon am Telefon machen kann. Gibt es eine Empfehlung, ab welchem Alter man das regelmäßig machen sollte?
Also was wir wissen ist, und mir wird gerade erschreckend bewusst, dass ich auch in diese Altersgruppe schon reingehöre. ab 50 sollte man halt mal einen Hörtest machen. Ja?
Ah, okay.
Und es gibt natürlich auch es gibt natürlich auch Berufe, wo ich jetzt lärmexponiert arbeite. Da würde ich das auch früher machen. Und einen guten Rat kann man jetzt auch hier deponieren. Für all diejenigen, die gerne irgendwo in die Diskothek gehen oder gerne in Räume gehen, wo es sehr, sehr laut ist. Man soll auf sein Gehör aufpassen, weil wir haben leider nur 2 Ohren. Und wenn mal so ein Lernschaden aufgetreten ist, ist es halt relativ schwierig. Es ist schwierig, dann das wieder rückgängig zu machen. Ja? Und viele Dinge passieren ja unbewusst und man achtet einfach nicht drauf. Ich habe auch viele Patienten, die Jäger sind, die haben nie einen Gehörschutz getragen beim Schießen. Und die schlagen dann halt auch irgendwann auf und sagen so, jetzt geht's nicht mehr, ich kann nicht mehr hören. Und solche Dinge kann man mit präventiven Maßnahmen auch umgehen. Deswegen auch in der Medizin, auch in der Hörheilkunde, ja, in der Otologie spielt Prävention immer noch eine wichtige Rolle. Und das darf man gar nicht außer Acht lassen. Also es geht nicht nur um eine hochqualitative Implantatversorgung, sondern wir versuchen natürlich auch die Menschen in die Richtung zu erziehen, dass sie auch präventiv gut mit ihrem Gehör umgehen und sorgsam mit ihrem Körper umgehen. Das ist ganz wichtig. Das muss man natürlich auch den Menschen mitgeben.
Ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, wo vor allem Kopfhörer, lautes Musikhören schon ein großes Thema ist. Und ich befürchte auch, wenn, also bei Konzerten, dass die wenigsten eigentlich einen Schutz für die Ohren tragen, wo wir das ja nochmal. Was wären denn so präventive Maßnahmen zum Beispiel?
Also jetzt gerade bei Konzerten ist natürlich der Lärmschutz eine Option, ganz klar. Oder wenn man in die Diskothek geht und man steht da vor der Box, ist natürlich auch, man muss einfach darauf achten, wo bewegt man sich, was ist da los. Ja? Dann gibt es natürlich auch Situationen, in denen ein Lärmtrauma aus einem Unfallgeschehen heraus passiert, dass irgendein Reifen platzt oder irgendein Unfall. Da gibt es natürlich viele verschiedene Situationen. Prinzipiell, früher haben wir auch viele Lärmschäden bei Jugendlichen gesehen mit dem Walkman, alte Technologie. Heute haben wir meistens von der Firma Apple diese iPods oder Earpods. Witzigerweise, die sind schon abgeregelt. Ja? Die kann man gar nicht mehr so laut stellen, dass es dauerhaft zu einem Schaden kommt. Das hat was damit zu tun, dass es da mal in Amerika jemand geklagt hat und hat gesagt, okay, das müssen wir jetzt irgendwie abfangen, das Thema. Und interessanterweise ist durch das Aufkommen dieser im Ohr zu tragenden Kopfhörer, kommt es zu einer ganz neuen Akzeptanz auch bei der Hörgeräteversorgung.
Wirklich?
Ja. Merkt, dass sich der Markt dadurch ändert, ja.
Okay, cool.
Das war früher wesentlich stigmatisierender noch, ja. Und deswegen hat ja ein Hörgerät auch häufig keine gute Akzeptanz gehabt. Viele Hörgeräte sind ja verkauft worden, die sind dann irgendwo im Nachtkastel verschwunden. Das ändert sich heute doch und ich denke, dass es wichtig ist, auch den Menschen, die jetzt im mittleren Alter sind, so um die 50 herum, zu sagen, bitteschön, kümmert euch um euer Gehör, schaut euch das an. Und wenn es dann soweit ist, wird euch der HNO-Arzt oder der Akustiker darauf hinweisen, dass eine Hörgeräteversorgung sinnvoll ist. Und meistens ist es ja so, dass man das mal testweise auch ausprobieren kann. Und da erzielt man jetzt dadurch auch eigentlich ganz gute Resultate.
Die Gehörgeräteakustiker machen einen professionellen Gehörschutz. Meine Tochter spielt Schlagzeug und die hat eine super Schlagzeuglehrerin. Hallo Raffaela, du bist der Traum. Und die Raffaela hat immer so einen Gehörschutz drinnen, nämlich vom Akustiker an angepassten auf ihr Ohr. Ich glaube, das macht absolut Sinn und du gehst so gerne auf Konzerte, mach was. Was mich nur interessieren wird, wäre Noise-Canceling-Kopfhörer. Sind ja auch, gibt schon Studien, was Noise-Canceling betrifft und die Auswirkungen?
Also Studien wären mir jetzt nicht geläufig, aber Noise Cancelling ist natürlich die modernste Technologie und klar, das funktioniert super gut. Ich habe die Dinge auch, wenn ich im Flugzeug sitze, stecke ich mir das rein und dann ist es einfach ruhiger.
Dann ist es ruhig.
Ja, ja. Das macht schon Sinn, ja.
Okay.
Wie weit es jetzt da evident Studien gibt, sorry.
Aber es hat jetzt keine negativen Auswirkungen.
Nein, ganz und gar nicht.
Diese Noise Cancelling.
Nein, absolut nicht.
Sie sind keine negativen Auswirkungen, sondern eher positive,
weil
es still ist.
Ja, ja. Im Gegenteil. Ja, und Sie sagten es eben schon, ja, man hat jetzt diese, auch bei Musikern oder bei Jägern gibt's halt auch Gehörschutz sozusagen mit Mikrofon, die dann abregulieren und die sozusagen diese Schallspitzen abschneiden, ja, und das ist natürlich ein Segen, ja.
Okay.
Ja, und also, die Technologie wird ja auch immer besser verfügbar. Das ist teilweise absolut unglaublich, was man sieht, was sich auch in der Zukunft noch entwickeln wird. Ja. Und ich habe da so ein bisschen auch die Glaskugel bei mir in der Tasche.
Ja, cool.
Da kommt noch einiges auf uns zu, was das Leben dann auch noch besser und spannender machen wird. Die Technologie, die jetzt wahrscheinlich in 1-2 Jahren auch auf uns zukommen wird, sind die voll implantierbaren Cochlea-Implantate. gibt es die ersten Studien schon an mehreren Patientengruppen. Die große Frage wird sein, wie wird das Ganze dann finanziert? Ja? Mhm. Wer trägt die Kosten dafür? Mhm. Ja? Wenn es natürlich eine neue Technologie ist und jeder Technologiesprung in der Medizin, da gibt es verschiedene Felder in der Medizin, der geht halt mit einer Kostensteigerung einher. Und ich sehe das durchaus auch mit ein wenig Sorge, weil wenn man sich jetzt so die Systeme anschaut, wie auch das Gesundheitswesen finanziert wird, man hat dann immer eine gewisse Finanzierung, eine gewisse Verzögerung, mit der man umgehen muss. Und das ist nicht immer einfach, dem Patienten das auch klarzumachen. Ja, dass wir könnten schon, aber es muss auch jemand da sein, der das Geld in die Hand nimmt und das Ganze finanziert. Ja.
Ich habe jetzt nur eine Zuhörerinnenfrage, ja. Nämlich. Ja. Die anscheinend auch sehr viele Menschen betrifft, und das ist der Tinnitus. Mhm. Kann dieser Personengruppe von an Tinnitus-Betroffenen geholfen werden?
Jein.
Gibt es ein Zeitfenster oder was ist, ja. wenn ich merke, diesen Ton im Ohr, wann soll ich was tun?
Und vielleicht erklären wir nur, Kerstin? Nein, was ist ein Tinnitus eigentlich?
Ja, gern.
Weil ich glaube, viele wissen, können das gar nicht benennen.
Ja, ja. Tinnitus ist ein Ohrgeräusch, ja. Das meistens subjektiv empfunden wird, gar nicht objektivierbar, in Anführungszeichen nachweisbar ist. Mhm. Und ich sage immer, häufig ist der Tinnitus der Phantomschmerz des Ohres. Ja? Mhm. Der Mensch will hören, und wenn die Hörleistung auch abnimmt durch pathologische Prozesse im Bereich des Innenohres oder einer zentralen Hörbahn, kann es zu seinem Ohrrauschen kommen, zu seinem Pfeifen im Ohr. Und das kann sehr, sehr lästig sein. Und es gibt leider keine Tablette dagegen. Ja? Also ich kann nichts anbieten, dass ich sagen kann, hier, bitteschön, ich schalte das ab. Es gibt Menschen, die leiden sehr, sehr stark unter Tinnitus und haben trotzdem noch ein gutes Gehör. Das ist eigentlich die größte Falle, weil wenn du ein gutes Gehör hast und Tinnitus hast, ist man sozusagen wirklich in der Mausefalle gefangen. Für die Menschen, die taub sind und Tinnitus entwickeln, und das sind auch nicht wenige, kann man dann eben auch die Taubheit behandeln mit dem Cochlea-Implantat. Und wir wissen, dass durch die elektrische Stimulation des Hörnerven dann dieses Tinnitus-Phänomen unterdrückt wird. Das ist heute ja auch mehr oder weniger eine Standardversorgung. Wobei wir keine Patienten versorgen, die nur einen Tinnitus haben. Die werden also nicht mit einem Cochlea-Implantat versorgt. Also das ist nicht die Hauptindikation. Also man setzt ein Cochlea-Implantat, um die Hörstörung zu behandeln. Aber was wir wissen als flankierende Phänomen, wir wissen, dass auch bei diesen Patienten der Tinnitus dann gemildert wird und die Symptomatik wird besser. Die Millionen, die einen Tinnitus haben mit einem guten Gehör, die kann man trotzdem jetzt, wie gesagt, da kann man nicht viel machen derzeit. Es gibt verschiedene Therapieversuche, auch mit hyperbarer Sauerstofftherapie, mit einer sogenannten Iontophorese, dass man so ein bisschen elektrischen Strom auf das Trommelfell bringt. Ich halte von diesen Therapieverfahren relativ wenig, ich sage das ganz ehrlich. Ja. Und häufig ist es wichtig, dem Patienten einfach nur zu erklären, dass das Tinnitus zwar als Phänomen da ist, dass man es aber versuchen kann, auch ein bisschen zu unterdrücken. Und manchmal ist dann auch die möglicherweise eine Hörgeräteversorgung, die sozusagen einen Ton noch mit einspielt, um dieses Tinnitus-Phänomen zu überlagern, auch eine Option. Ja? Ah, okay. Es ist nach wie vor auch für den HNO-Arzt unbefriedigend, manchmal Tinnitus-Patienten zu behandeln, weil sehr häufig haben wir halt wirklich keine richtige Handhabe, um das Problem zu lösen.
Okay. Ja. Kerstin, mein letztes Thema auf meiner Liste wäre der Hörsturz.
Ja.
Ich werde munter und höre plötzlich schlechter, akut.
Aber ich habe noch ganz kurz eine Frage. Ich habe auch, wie ich hergekommen bin zu dem Podcast von der Station, eine Frage mitbekommen. Okay. Nämlich von einer Mutter. Wann reicht das klassische Hörgerät aus und wann braucht es ein Implantat? Das war Ihre Frage.
Oh, gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also dass jetzt gerade bei Kindern, wenn ich sehe, dass das Kind mit der klassischen Hörgeräteversorgung, wir testen ja die Hörschwelle, ja. Wenn man merkt, dass das Kind in die Sprache reinkommt und dass das Kind auch die Hörgeräte akzeptiert und anfängt zu sprechen, dann ist die Hörgeräteversorgung noch ausreichend. Wir wissen ungefähr die Hörschwelle, bis wann das geht. Das sind so 55, 60 dB. Mhm. Ja. Deswegen machen wir bei diesen Kindern, die auch auffällig geworden sind, immer mal einen Hörgerätetrageversuch. Ja, wenn man merkt, das Kind entwickelt sich adäquat und fängt an, Wörter zu sprechen und zwei Wortsätze zu bilden, dann weiß man, okay, man ist auf einem guten Weg. Ja. Und das muss man halt dann ein bisschen monetieren. Und wenn man aber merkt, dass das Kind älter wird und es im grammatikalischen Wortschatz nicht weiterkommt und die Sprachentwicklung verzögert sich, dann muss man natürlich ganz genau hinschauen und dann eben nochmal eine objektive Hörprüfung durchführen. Die Mütter haben meistens schon einen, wie soll ich sagen, ganz guten Instinkt, dass da die sehen, ihr Kind redet nicht gut, ja, dass da oder spricht undeutlich, ja, die Wörter sind verwaschen. Der Mensch, der schlecht hört, der hat ja auch keine Kontrolle über die eigene Stimme, ja, der spricht sehr, sehr laut. Das ist übrigens auch ein Symptom, das man gerade bei Älteren hat, die fangen dann an, sehr laut zu reden, ja. Da sagt dann die Partnerin, schrei doch nicht so, und sagt, ich schrei gar nicht. Ja. Das ist ganz kuriose Situation. Ja. Also da muss man halt dann auch drauf achten. Ja. Das ist so ein kleines Hausrezept.
Jetzt können wir zum Hörsturz weitergehen. Danke.
Herzlichen Dank.
Ja, Hörsturz. Hörsturz war ja früher ein medizinischer Notfall und ist dann behandelt worden mit einer stationären Aufnahme, Cortisontherapie. Hörsturz ist eigentlich so etwas wie eine Ausschlussdiagnose. Es ist ein Funktionsverlust der Hörzelle im Innenohr, der dazu führt, dass eben die Hörwahrnehmung gestört ist. Ja. Prinzipiell hat der Hörsturz, wenn er akut auftritt, und per Definition ist es ein Akutgestehen, eine gute Prognose. Und es gibt Länder, vor allen Dingen in Nordeuropa, da kriegen sie gar keine Therapie. Die sagen, sagt der HNO-Arzt, okay, sie haben Hörsturz, gehen sie nach Hause und es ist in 2 Wochen wieder gut oder es ist nicht gut, dann müssen wir eh was anderes machen.
Okay.
Ganz banal gesprochen. Mhm. Im deutschsprachigen Raum hat man lange Zeit Cortisontherapie verabreicht. Die dosiert man jetzt auch immer niedriger. Ich persönlich, wenn man mich fragt, was würdest du machen, ich würde mir auch wahrscheinlich eine Cortisontherapie geben. Ja, wahrscheinlich in oraler Form, in Tablettenform. Mhm. Man sollte das versuchen zu behandeln, rein aus psychologischen Gründen. Mhm. Ich sag's mal so. Mhm. Ja. Und man muss natürlich diese Patienten dann im Auge haben, ja, weil 80% der Hörstürzer heilen folgenlos ab. Auch spontan. Es gibt eine hohe spontane Remissionsrate. Aber es gibt halt welche, die bleiben, da bleibt was zurück. Ja? Und da muss man halt dann genauer hinschauen. Und die muss man dann eben, auch wenn andere Symptome auftreten sollten, wenn man Schwindel auftritt oder ein Ohrgeräusch dazukommt, die sollte man dann auch einem MR zuführen und abklären, ob da an der zentralen Hörbahn nicht irgendwas stattfindet. Ich habe mal einen ganz seltenen Fall gehabt. Das war eine junge Patientin, das war das erste Symptom einer beginnenden MS, ja, einer Multiple Sklerose. Okay. Es gibt ja ganz kuriose Dinge auch. Ja. Aber deswegen schicken wir nicht jetzt jeden Patienten mit einem Hörsturz gleich zum MR. Das wäre dann auch überzogen, ich sag's mal so. Hörsturz selbst kann sehr unangenehm sein. Und ja, man sollte halt den Facharzt aufsuchen, der einen dann beraten wird und auch adäquat behandeln wird.
Wahnsinn.
Kerstin.
Heute müsste ich so viel zusammenfassen. Ich habe so viel gelernt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Top 3?
Naja, eigentlich, dass man Apps als Hörtest verwenden kann.
Ja, das ist typisch der Generation. Ja,
naja,
ja.
Aber so
passt super.
Compliance ist, glaube ich, mit Apps gut da.
Ja, in Amerika heißt das Programm Know Your Hearing Number. Ja, okay. Also es gibt so eine Hörnummer, die kriegt man dann und dann weiß man halt, wie höre ich. Ja, höre ich gut, höre ich weniger gut. Und ich habe jetzt auch so ein Produkt aus dem Hause, keine Schleichwerbung, Apple, ja, ich habe auch so ein iPhone. Aha. Und ich glaube, da gibt es auch irgendwo einen Hörtest, ja, den man selbst schon durchführen kann.
Ah, okay.
Und so kann man sich der Sache nähern. Ja. Und dann hat man mal die Schwelle überwunden. Ja. Viele Leute haben ja Angst, zum Arzt zu gehen oder zum Akustiker zu gehen. Ja. Aber ich sage immer, das ist wichtig, weil dann weiß man, was los ist und das erspart einem viel Mühsal nachher.
Ich finde auch, und ich finde, das ist für die Prävention einfach irrsinnig. Und wir können da eine Zielgruppe erreichen, für die ist das Handy einfach das Wichtigste. Und das finde ich wirklich Top 3, hast du gesagt, gell? Ja, das Hörvermögen immer was damit zu tun hat. Also man muss immer bedenken, Kommunikation und das soziale Umfeld und dass das Hörvermögen auch einen Einfluss darauf hat, dass jemand dann zum Beispiel sich sozial isoliert und dass man dem einfach einen Fokus schenkt. Genau. Und dann ganz viele, dass es ganz viele innovative Verfahren gibt, die noch auf uns zukommen, wenn ich jetzt Gentherapie Robotik.
Genau.
Wahnsinn.
Haben wir was nicht angesprochen, wo Sie sagen, ach, das gehört in die Welt?
Also was in die Welt gehört, ist, Hören macht Spaß und es erleichtert die Kommunikation. Und das sollte man sich, glaube ich, auch verinnerlichen. Wir müssen einander zuhören, um die Probleme zu lösen. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich meinen Zuhörern mit auf den Weg geben möchte. Ja. Redet miteinander, hört einander zu und dann können wir auch die Welt besser machen.
War total schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, ja.
Ich danke auch fürs Gespräch.